Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt aufnahmebereit machst. Ich bitte dich, dass du alles Störende aus unseren Gedanken rausnimmst. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du alles Störende aus unserem Herzen, aus unserem Unterbewusstsein jetzt herausnimmst. Ich bitte dich, dass du uns die Gnade gibst, dein Wort und deine Stimme durch die Predigt hindurch zu hören. Ich vertraue jetzt auf dich, Vater im Himmel, dass du durch mich reden wirst. Und lass dir alles vergessen, was nicht von dir ist. In Jesu Namen. Amen. Und der Engel erschien den Hirten und sprach: Siehe, ich verkündige euch große Probleme. Denn euch ist jetzt der Retter geboren und ihr werdet euch bekehren und Christen werden. Dann werdet ihr ein schlechtes Gewissen haben. Und dann wird der Teufel euch ständig verklagen. Und euch wird es noch viel schlimmer gehen als vorher. Ihr werdet es nicht zugeben, aber in Wirklichkeit ist das so. Und ja, die Dämonen werden euch nerven. Und ihr müsst ja ein Zeugnis sein und es klappt alles nicht so. Siehe, ich verkündige euch große Probleme. Habt ihr das schon mal in der Bibel gelesen?
Nein!
Und das ist auch nicht das, was der Engel den Hirten verkündet hat. Er hat gesagt, ich verkündige euch große Freude. Aber was ich hier gerade vom Stapel gelassen habe, ist das, was man beobachten kann. Und um Weihnachten rum fing Gott an, er fing schon ein bisschen vorher an, aber um Weihnachten rum fing er an, eine Sache besonders klar zu machen. Und Weihnachten kam mir dieser, sprach Gott diesen Vers zu mir: Siehe, ich verkündige euch große Freude und nicht große Probleme. Ja. So, und Gott hat da ist irgendwas was faul, wenn wir Christen mehr Probleme als Freude haben. Vor allem ist da etwas falsch. Wenn wir jetzt Christen sind, aber als Nicht-Christen irgendwie glücklicher waren, dann ist wirklich was falsch. Dann müssen wir gucken, welchen Gott glauben wir da eigentlich. Und meine Predigt soll heute so ein bisschen beitragen, wie man etwas mehr Spaß hat als Christ. Das klingt ja schrecklich fleischlich, ne? Wie man etwas mehr Spaß haben kann als Christ. Darüber möchte ich heute predigen. Ich bin von Natur aus ein sehr fauler Mensch, der jegliche Form von Arbeit verabscheut. Das heißt, ich war so, ich bin jetzt nicht mehr so, aber ich war so. Und solche Sachen wie Schule war für mich immer ein notwendiges Übel, das ich anfangs eher schlecht, später ziemlich gut gemeistert habe. Aber es war immer so, okay, jetzt erledige ich all das Zeug, was ich für Schule gemacht habe. Und wenn ich das erledigt habe, dann kann ich endlich Spaß haben, dann kommt endlich die Freizeit. Und dann, dieses Denken habe ich mit hinein in mein Studium genommen. Mein Studium war für mich sehr anstrengend, am Ende vor allem. Die meiste Zeit habe ich nicht studiert, aber irgendwann, als ich dann meinen Abschluss machen musste, weil Gott mich dazu gezwungen hat und ich dann tatsächlich was leisten musste und was lernen musste, fand ich das sehr schlimm. Und ich war froh, als ich mein Studium beendet hatte. Ich habe mein Studium mit Jesus gemacht, sonst hätte ich es nicht auf die Reihe bekommen. Und ich habe während des Studiums... Paul war so ähnlich wie ich. Er war auch in der Uni, aber er hat auch nicht studiert. Ich war auch lange Zeit in der Uni, aber wir haben nicht studiert. Wir haben SMD geleitet und viele andere Sachen gemacht. Und ich habe es zum Beispiel, als ich in der Uni in der SMD-Arbeit involviert war, das fand ich richtig gut. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Das war etwas mit Jesus. Studieren war nicht etwas mit Jesus. Und das war auch gleichzeitig eine super Ausrede, nicht zu studieren. Weil man war ja beschäftigt. Okay, aber irgendwann war das vorbei und Gott sagt so: Wenn du deine Familie nicht ernährst, bist du schlimmer als ein Heide. Das sagt er nicht nur zu mir, sondern zu jedem von euch. Es steht in der Bibel, das könnt ihr nachlesen. Timotheus, ne, glaube ich, wer seine Familie nicht ernährt, ist schlimmer als ein Heide. Okay, und das war die Art und Weise, wie Gott das klar gemacht hat. So, ich muss jetzt sehen, dass aus meinem Studium auch was wird. Zur gleichen Zeit, irgendwann fing Paul hatte vor mir diese Erkenntnis, Paul fing an zu studieren. Und ganz ehrlich, als ich Paul kennengelernt habe, dachte ich so, der wird sein Studium nicht zu Ende machen, der wird das abbrechen. Ja, ihr glaubt gar nicht, wie sehr Gott Menschen verändern kann. Aber Paul hat sein Studium vor mir beendet. Ja, was ich damals nie geglaubt hätte. Und Paul hat das mit Jesus gemacht. Und er hat das damals auch öfter rum erzählt. Und ich habe es auch nicht, also wenn ich es nicht gesehen hätte, hätte ich es nicht geglaubt. Ja, Paul hat das tatsächlich mit Jesus gemacht. Ich dachte so, naja, der kann froh sein, wenn er das so mit vier da durchkommt, durchsegelt. Aber ne, das war besser, ne? Das war ziemlich gut sogar. Das war ziemlich gut. Ja? Und ich dachte so, nicht schlecht. So, aber bei mir hat das nicht funktioniert. Die letzten zwei Jahre meines Studiums war für mich die Hölle. Genau. Das war total zum Kotzen. Ich habe 8 Stunden am Tag in der Bibliothek gesessen und versucht, alles nachzuholen, was ich in den sieben Jahren davor, wo ich nicht studiert habe, vergessen habe, beziehungsweise nie gelernt habe. Und das war nicht gut. Das hat keinen Spaß gemacht. Und Gott hat mir auch nicht so geholfen, wie er Paul geholfen hat. Was ich damals, ja gut, ich fand das ein bisschen doof, aber okay, ich war froh, dass ich Gott mir überhaupt geholfen hat. Ne? Ich wusste, Gott wird mich da durchbringen, das war so, das hat er mir gesagt und daraufhin habe ich das gemacht. Und dann habe ich dann bin ich so in das Arbeitsleben gegangen, beziehungsweise, weil ich ein bisschen faul war, dachte ich so, ach nö, das Referendariat fängst du noch nicht sofort an. Du machst erstmal ganz locker, so gehst erstmal in die Schule, die werden dich als Aushilfslehrer anstellen für ein halbes Jahr, dann hast du außerdem so ein bisschen Vorteil gegenüber den anderen Referendaren. Und dann habe ich das so gemacht, ne? Aber irgendwann kam die Sache, okay, du musst dich jetzt zum Referendariat anmelden, hast du wieder Arbeit. Ne? Und tatsächlich, während meines Referendariats war ich so fleißig wie noch nie in meinem Leben und ich habe mich auch daran gewöhnt, fleißig zu sein. So, ich habe mich sogar daran gewöhnt, früh aufzustehen. Unglaublich. Ja, das ist für mich eins der größten Wunder. Warum erzähle ich euch das alles? Und was hat das alles mit Jesus zu tun? Ne? Ich hatte das nie vergessen, wie Paul so die Endphase seines Studiums, oder zweite Hälfte, ich weiß nicht, zumindest mit Jesus durchgezogen hat und wie Gott ihm bei all den Scheinen geholfen hat und bei all den Prüfungen, die eigentlich nicht mehr, ach, ist egal, wie das alles so ging. Und ich habe das bewundert, wie er auf einmal da diszipliniert so lange lernen konnte, was ich nie konnte, was mir sehr schwierig fiel. Aber naja, ich habe mich gefragt, warum hat das bei mir nicht geklappt? Heute weiß ich, warum das bei mir nicht geklappt hat. Ich weiß ganz genau, warum das bei mir nicht geklappt hat. Ja? Deswegen hole ich so weit aus. Aber diese Einstellung, die ich damals hatte und woran es in Wirklichkeit lag, die habe ich immer mitgetragen in mein Referendariat. In meinem Referendariat, da war es das erste Mal, dass es geklappt hat, dass ich mit Jesus das mache. Und das war im Gegensatz zu all meinen anderen Bekannten, war das weder eine traumatische Erfahrung für mich, noch war das irgendwie besonders schrecklich oder so. Das war okay. Ja. Man musste viel machen, man musste allerhand komische Sachen machen, die man jetzt nicht mehr machen muss. Aber das war okay. Das war nicht schrecklich. Es war das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe, was nicht total zum Kotzen war, so für mich jetzt, ehrlich gesprochen, ja, wie ich das so empfunden habe. Und okay, dann habe ich mein Referendariat ziemlich gut, besser als ich dachte, gemacht, weil Jesus kann das sehr gut. Der Schlüssel, ja, ich werde gleich jetzt die Schlüssel erzählen, warum das so kam. Ja. Und dann habe ich halt angefangen zu arbeiten und ich habe eine Sache festgestellt, ja, als Lehrer arbeiten, das macht mir eigentlich total Spaß. Aber ich habe so gedacht, ich habe schon als Nebenjobs alle möglichen Sachen gemacht. Beim Dachdecker war ich. Ich war bei Hanning am Fließband da und so. Das war alles ziemlich schrecklich für mich. So, ich habe meinem Papa geholfen, das Haus zu bauen. Das wusste ich so. Das wirst du nie im Leben später freiwillig auch nur eine Sekunde lang machen. Und deswegen lernst du lieber. Ne? Und ich habe meine Arbeit hat mir Spaß gemacht, solange ich in der Klasse war und unterrichten konnte. Aber das ist ja nicht die ganze Arbeit, die der Lehrer machen muss. Ein Lehrer muss auch so ziemlich viel Organisationskram machen, er muss all die Stunden vorbereiten und dann muss er noch so Sachen machen, die mir immer total lästig waren und die habe ich total gehasst. So, ich musste meine ganzen Hefte ordentlich führen, ich musste also die Klassenbücher und all die Sachen, ein Lehrer hat ja auch Vorgesetzte, Abteilungsleiter heißen die, oder Schulleiter, und den muss er auch regelmäßig diverse Dokumente richtig abliefern. Und das habe ich immer verschlampt. Das war immer so, ach, du machst es auch für den letzten Drücker. Und dann, ne, und dann, als die dritte Mahnung kam, das so, dann, okay, dachte ich so, jetzt musst du das endlich mal machen. Und das war immer so, und irgendwann fing ich halt drüber nach, und ich fing die ganze Zeit eigentlich schon drüber nach, an nachzudenken, was wäre, wenn Arbeit wirklich so wäre wie dein Hobby? Was wäre, wenn Arbeit den ganzen Tag Spaß machen würde? Das war so für mich zumindest der unvorstellbarste Gedanke in meinem Leben. Ja. Da dachte ich, ja, da hätte ich vielleicht den falschen Beruf haben müssen oder so, keine Ahnung. Wenn ich meine Schüler frage, so, was für eine Arbeit würdet ihr am liebsten machen? Computerspieletester. So, das kommt dann. So, ne? Ungefähr so habe ich auch gedacht. So, ne? Müsste ich schon irgendwas machen? Keine Ahnung, Bücher, professioneller Bücherleser, so von nur Büchern, die ich mag, oder irgendwelche Sachen, die mir Spaß machen. Ja. Aber so eine Arbeit hatte ich ja nicht. Und ich wusste, es gibt auch noch wesentlich schlimmere Arbeiten als die ich habe. Ich war eigentlich schon ziemlich glücklich. Und ich habe mich so gefragt, Gott, wie kriegen wir das? Gibt es eine Möglichkeit, dass ich die Arbeit so mache, dass sie wirklich Spaß macht? Oder anders gefragt, kannst du meine Arbeit erlösen? Ja. Gott konnte mich in meinem Leben erretten. Vor dem Teufel, vor vielen anderen Sachen, die mir das Leben schwer gemacht haben. Ja? Vor Furcht, vor Sorge, vor Kritik, vor ständig so vielen Sachen, von diversen Süchten und Sünden, konnte Gott mich freimachen, war nicht schwer für ihn. Ja? Deswegen habe ich, und diese Sachen machen ja unser Leben zur Hölle. So, falls ihr es nicht wusstet, Furcht wird euer Leben zur Hölle machen, Sorge wird euer Leben zur Hölle machen. Viele andere Sachen, ständig meckern, wird euer Leben zur Hölle machen. Ja. Geiz, Habgier, Eifersucht, all die Dinge werden euer Leben zur Hölle machen. So, und ich habe mich immer gefragt, Gott, gibt es eine Möglichkeit, dass du mein normales Arbeitsleben irgendwie erretten kannst? So wie du mich erretten kannst. Das ist mir Spaß, was ich sage, das macht mir Spaß. Und ja, es gibt eine Möglichkeit, Gott hat das gemacht. So, das ist schon das ist jetzt schon eine Zeit lang her, aber ich habe es nicht sofort gepredigt, weil ich erst testen wollte, ob es wirklich funktioniert, und es funktioniert. Und deswegen traue ich mich jetzt, darüber zu reden. Ja. Wir schlagen mal ein paar Verse auf. 1. Mose 2. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. So, Gott hat den Menschen geschaffen, damit der Mensch arbeitet. Ne? Der Herr nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. So, der Garten Eden war anscheinend kein Paradies von der Sorte, wo man sich im Schaukelstuhl legen konnte und wartete, bis die reifen Früchte in den Mund fallen. Der Mensch hatte da eine Aufgabe, hatte was zu arbeiten da. Ja? So für alle, die denken, dass im Paradies nicht gearbeitet wird, ich habe eine schlechte Nachricht für euch, die eigentlich nicht so schlecht ist. Und ich könnte jetzt auch noch ein paar Verse zitieren, wo steht, dass wir im Himmel arbeiten werden. Und im tausendjährigen Reich werden wir auch arbeiten. Und im neuen Jerusalem wird auch eine Arbeit sein. So, aber warum ist das für die meisten von uns eine schlechte Nachricht? Müssen wir ein Kapitel weitergehen. 3, Vers 17. Und da steht, weil du, und zu Adam sprach Gott, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Und Vers 23, so schickte ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeitet, von dem er genommen war. So, Gott setzt ihn in den Garten, damit er arbeitet. Gott schickt den Menschen aus dem Garten raus, damit er arbeitet. Aber ein Unterschied. Von jetzt an ist die Arbeit verflucht. Ja? Von jetzt an ist die Arbeit anders. Jetzt kommt Schweiß, ja, im Schweiße deines Angesichts. Das war vorher nicht so. Adam war vorher anscheinend in der Lage, den Garten zu bebauen, ohne dass es für ihn Mühe und anstrengend war. Adam war anscheinend vorher in der Lage, Milliarden von Tieren einen Namen zu geben und sie zu klassifizieren, ohne dass sein Gehirn darüber zusammengebrochen ist. Ja? Das war eine seiner Aufgaben, die er da zu tun hatte. Und jetzt ist es aber anders. Der Erdboden ist verflucht. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang. Und dann steht hier weiter, Dorn und Disteln soll er dir tragen. Also er wird dich stechen oder wird dir in irgendeiner Weise unbequem sein. 1. Mose 5, Vers 29. Da steht mitten im Geschlechtsregister. Und er gab ihm den Namen Noah, indem er sprach, der wird uns trösten über unsere Arbeit und die Mühe unserer Hände, die von dem Erdboden herrührt, den der Herr verflucht hat. So, weil ein Fluch über dem Erdboden, über der Arbeit ist, haben wir alle Mühe. Das ist die ganz normale Erfahrung. Ja? Und Gott kann von Flüchen erlösen. Deswegen habe ich das vorher so gesagt. Kann Gott meine Arbeit erlösen oder erretten? Kann Gott mich befreien von diesem Fluch, der über der Arbeit liegt? Ist das möglich und das ist nicht möglich? Und ich fing an, so einige interessante Sachen zu lesen. Zum Beispiel ein Typ, der ist schon tot, ein Mann Gottes, der war College-Lehrer und Football-Trainer. Und als er noch ziemlich jung war, hatte er eine sehr, sehr schlechte Gesundheit. Er hat irgendwas von seiner Mama, irgendeine komische Nervenkrankheit geerbt und hat unter ständiger Erschöpfung zu leiden. Er ging zum Arzt. Er sagt, es war einer der berühmtesten Nervenärzte in Amerika zu seiner Zeit. Und der Arzt sagte ihm, wenn du überleben willst, also du kannst überleben, musst dir keine Sorgen machen, du musst nur aufpassen, dass du nur ein Drittel der Arbeit eines normalen Menschen tust. Solange du das befolgst, wirst du ein halbwegs normales Leben haben. Weil du hast von deiner Mama diese Krankheit vererbt und wenn du mehr arbeitest, wirst du früher sterben. Ich erzähle euch jetzt nicht, wie die Geschichte von dem Typen war, aber nach einem Jahr hat dieser Typ, er war Lehrer am College, dann war er Trainer von Sportmannschaften, dann hat er Vollzeit gepredigt, jeden Abend in der Woche. Und er sagt, genau, und das Dritte war, er hat vollzeitig für eine Zeitschrift als Redakteur gearbeitet. Er hat die Arbeit von drei Männern getan. Und er sagt, alle haben mich zum Predigen eingeladen, weil jeder wollte mein Geheimnis wissen. Nach einem halben Jahr, nachdem Gott ihm dieses Geheimnis gezeigt hat, ist er wieder zu seinem Nervenarzt gegangen und wollte mit ihm darüber sprechen, über seine Diagnose und ihm sagen, was Gott für ihn getan hat. Aber der Nervenarzt war verstorben in der Zwischenzeit. Das ist die Ironie, die manchmal das Leben so hat. Ja. Und ich hab mehrere solche Geschichten gelesen, ja, wo Leute tatsächlich gerne arbeiten. Für ihn war das schrecklich. Für ihn war das ein vernichtendes Urteil, dass er nur ein Drittel der Arbeit eines normalen Menschen tun konnte, weil er so voller Ideen war und so voller Energie war und so viele Sachen vorhatte, die er machen wollte. Vor einem Jahr wäre ich froh, wenn mir jemand sagte, du darfst nur ein Drittel der Arbeit tun. Oh, cool. Ja? So, dieser Mann war anders. Ja? Und er hatte nie Langeweile oder es war nie anstrengend oder schwierig oder stressig für ihn. Ja, wir kennen alle den Stress, also den wir haben, wenn wichtige Prüfungen anstehen, wenn die Arbeit zu viel wird, das ist alles ein Teil dieses Fluches. Und es gibt, ich habe einige Menschen gefunden, die es geschafft haben, diesen Fluch zu überwinden, wo Gott das geschafft hat. Und ich glaube, ich gehöre auch zu diesen Menschen. Was Gott mir gezeigt hat, ist, ja, ich weiß nicht, ich habe noch nie darüber gepredigt und ich weiß nicht, ob ich das alles so, wie ich das mit den Bibelversen alles zusammenkriege. Es kann sein, dass ich ein bisschen hin und her springe, das ist voll in Ordnung. Ja. Aber letztes Jahr irgendwann fing ich mir an, irgendwann merkte ich, ich lief so durch meine Arbeitsstelle und ich merkte so, oh, da ist der Typ, geh mal lieber, so dass der dich nicht sieht. So, dann bin ich so, nach so ein paar Mal merkst du, wieso? Du hast eigentlich gerade gar keinen Bock hier, du willst gerade viel lieber woanders sein. Das ist doch komisch, normalerweise bist du gerne hier. Normalerweise macht dir das hier Spaß, hier zu arbeiten. Vor allem fragte ich mich selber so, wieso habe ich gerade gar keine Lust, dem und dem unter die Augen zu treten? Und die Antwort war gar nicht schwer. Das waren meine Vorgesetzten, deren Arbeit ich nicht gewissenhaft gemacht hatte. Gott hat mir das sehr deutlich gesagt, genau in dem Moment so, weil du deine Arbeit nicht gewissenhaft machst. Alles, was du nicht gewissenhaft erledigst, wird dir eine Last werden und wird dafür sorgen, dass es eklig wird. Naja, das ist gesunder Menschenverstand. Ne? Muss man eigentlich nicht Gott haben, der einem das sagt. Ich schon. So, aber normalerweise, die meisten Menschen verstehen das auch ohne, dass Gott einem das irgendwie klar macht. Ja? Okay, das war die erste, für mich war das so der erste Stein. Da dachte ich so, okay. Und ich habe darüber nachgedacht und weil ich hier in der Gemeinde bin und diese ganzen langen Predigten immer höre, weiß ich, dass es mit dem Herzen zusammenhängt. Alles, was ich tue, kommt aus meinem Herzen. Und ich habe zu Hause Gott gesucht. Gott, warum, was ist wirklich in meinem Herzen? Ja. Warum? Was ist wirklich los? Und Gott zeigt mir, du verunehrst all deine Vorgesetzten, indem du deine Arbeit nicht gewissenhaft erledigst. Weil du deine Arbeit nicht gewissenhaft erledigst, haben die doppelte Arbeit, die müssen dir ständig hinterherrennen, du hältst denen auf, du machst denen die Arbeit schwerer. Okay, ich habe Buße getan, vor allem bei einem, und habe das gesagt, habe gedacht, Gott, ich will mich ändern. Okay, das hat funktioniert. War nicht mehr so schlimm. Ja, das war der erste Schritt bei mir, der allererste. Na gut, der allererste Schritt war, dass Gott mich von Furcht frei gemacht hat. Das war, deswegen jetzt, ich sage jetzt, es wird konfus. Zurück zum Studium. Mein Studium war hauptsächlich wegen einer Sache so schrecklich, weil ich voller Furcht war. Das ist die Hauptursache gewesen. Und als ich mit meinem Studium fertig war, das war ungefähr vor 4 Jahren, genau dann fing Gott mich an zu lehren, dass ich alle meine Gedanken gefangen nehmen muss. Und vor allem Gedanken der Furcht. Und ich fing das an, in meinem Referendariat fing ich das an, das auf die Probe zu stellen, das wirklich auszutesten. Weil ich gemerkt habe, dass ich total nervös bin in Prüfungssituationen und das hat wunderbar funktioniert. Und das ist einer der Hauptgründe, warum mein Referendariat, was witzigerweise für die meisten Leute viel anstrengender oder nervenaufreibender ist oder ekelhafter ist als das Studium, ja, ihr werdet viel mehr Leute finden, die sagen, das Referendariat war die Hölle und das Studium war gut. Bei mir war es umgekehrt. Ja, bei mir war das Studium die Hölle und das Referendariat gut. Und der erste Schritt, den Gott bei mir gemacht hat, er hat mich von Furcht befreit. Das war wirklich der allererste Schritt. Okay, ich hatte jetzt keine Angst mehr, das zu machen, aber es war noch nicht so, dass es wirklich Spaß gemacht hat. Ja? Ich habe das immer mit so frommen Sprüchen rausgeredet. Ja gut, mein eigentlicher Job, der ist hier in der Gemeinde übersetzen oder predigen oder Gitarre spielen oder was auch immer. Ja? Und das hier mache ich nur, um meine Familie zu ernähren. Das klingt sehr fromm, ist aber völlig falsch. Völlig falsch. Gott sagt in 1. Korinther 10, glaube ich. Ich schlage das mal auf. 1. Korinther 10. Und ich dachte, ich habe einen guten geistlichen Grund gefunden. Aber das war nur eine fromme Heuchelei oder eine fromme Ausrede. So, 10,31. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, darunter fällt auch Arbeit. Tut alles zur Ehre Gottes. Ja. Ich habe hier in der Gemeinde oder solche frommen Sachen zur Ehre Gottes getan. Essen und trinken, ja, okay, geht auch noch. Aber arbeiten oder Klassenarbeiten korrigieren habe ich nicht zur Ehre Gottes getan. Ja. Und diesen Organisationskram, den ich zu erledigen hatte als Lehrer, der mir gar nicht passte, den habe ich noch viel weniger zur Ehre Gottes getan. Und ich hatte die ganze Zeit so eine fromme Ausrede, naja, das ist ja nur Arbeit, das mache ich ja nur, um meine Familie zu versorgen. Das ist ja nicht wirklich was Geistliches, was ich hier mache. Ja? So, jeder, der so denkt, der wird keine Freude haben in seinem Job, im Alltag. Ja? Ich werde gerade daran erinnert, dass ich auch über ein Jahr lang überhaupt keine Freude hatte, hier zu übersetzen und Gitarre zu spielen. Werde ich gerade daran erinnert. Ich hatte nie Lust, Gitarre zu spielen. Ich wollte lieber Gott anbeten als Gitarre spielen. Auf Deutsch, ich wollte lieber selber profitieren, als anderen zu dienen. Ich wollte auch nicht übersetzen, ich wollte lieber selber da in der Reihe sitzen und die Predigt hören. Weil sehr oft habe ich beim Übersetzen die Predigt nicht mitgehört. Und, ja, weil mein Verstand anderweitig beschäftigt war. Und es hat keinen Spaß gemacht. Das erste war, Gott macht mich von Furcht frei. Beziehungsweise ich musste mitmachen. Ich musste anfangen, die Gedanken gefangen zu nehmen. Bei all diesen Sachen, die ich euch erzähle, könnt ihr die Vorstellung, dass ihr sitzt und betet zu Hause und Gott drückt oben auf den roten Knopf oder schwingt den Zauberstab. Befreiung! Zack! Ja? Er hat die richtigen Worte ausgesprochen. Jetzt darf ich endlich den Knopf drücken. Befreiung von Furcht. Er hat das Richtige gewählt. Nach all den Jahren hat er endlich die richtigen Worte gefunden. Das richtige magische Zaubergebet gesprochen und er ist von Furcht frei. Leute, das ist Quatsch. Ja. Wir müssen unsere Gedanken gefangen nehmen. Wenn wir sagen, Gott, mach mich frei von Furcht und ich habe keine Disziplin in meinem Gedankenleben und meinen Vorstellungen und mein Gedanken oder meine Vorstellungskraft ist ein offenes Tor für den Teufel, ja, dann wird nichts passieren. Gar nichts. Okay. Gut. Gott hat mich von Furcht frei gemacht. Gott zeigt mir, alles, was ich schlampig erledige, tue ich nicht zur Ehre Gottes. Und es wird mich früher oder später belasten. Ich werde selber leiden. Es wird die Arbeit, die ich nicht mag, noch ekelhafter machen. Okay, das habe ich gelernt. Dann zeigt Gott mir einen richtig fiesen Vers. 4. Mose 14, 15 oder 16, irgendwo in der Gegend. Da fuhr ich im Auto und hör das so in der Hörbibel. 4. Mose 16. Da fangen so ein paar Leute an zu rebellieren. Ja, und das waren Leviten, die rebelliert haben. Und das waren nicht nur irgendwelche Leviten, das waren sozusagen die Leiter von den Leviten. Und die fingen an, Stress zu schieben und sie sagten, wir lesen mal 16 Vers 1, und Korah, der Sohn Jezers, der Sohn des Sohnes Kahats, des Sohnes Levis, nahm sich mit Datan und Abiram, die Söhne Eliabs, und On, der Sohn Pelets, Söhne Rubens, und sie empörten sich gegen Mose, sie rebellierten. Samt 250 Männern aus den Kindern Israels, Vorstehenden der Gemeinde, Berufene der Versammlung, angesehene Männer. Das waren nicht irgendwelche, es waren Leiter, angesehene Männer. Und sie versammelten sich gegen Mose und gegen Aaron und sprachen zu ihnen, ihr beansprucht zu viel. Wörtlich genug für euch, es reicht langsam. Denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig. Und der Herr ist in ihrer Mitte. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Herrn? Auf Deutsch, Mose und Aaron waren die einzigen, die ins Heiligtum rein, Allerheiligste rein durften. Die Leviten durften nicht ins Heiligtum rein. Die Leviten durften nur ins Heilige, einige nur im Vorhof. Und sie sagten, und das stimmt gar nicht, Gott redet nicht nur durch euch, Gott redet auch durch uns. Und es reicht langsam, ja, denn wir sind alle heilig. Na klar, voll nicht. Ja, die zwei, drei Kapitel vorher, die Rebellion mit den Kundschaftern ist vorher passiert. Ja. Gott ist nicht in ihrer Mitte, völliger Quatsch. Ja. Gott ist außerhalb des Lagers, hat er gewohnt, weil er nicht in der Mitte sein konnte, weil sie gerade nicht heilig waren. Ja. So, es stimmt alles nicht, was sie hier sagen, aber das sehen sie nicht. Ihr erhebt euch über die Gemeinde des Herrn, ihr denkt, ihr seid etwas Besonderes. Nein, hat Mose nicht gedacht. Obwohl er was Besonderes war, ja. Ohne Mose wären sie alle schon tot. Hätte Mose nicht Fürbitte eingelegt, hätte Mose Gott nicht gebeten, hätte Gott sie schon alle zwei oder dreimal umgebracht. Okay, als Mose dies hörte, warf er sich auf sein Angesicht und er sprach zu Korah und zu seiner ganzen Rotte. Morgen wird der Herr wissen lassen, wem angehört und wer heilig ist, sodass er ihn zu sich nahen lässt. Wen er erwählt, den wird er zu sich nahen lassen. So tut nun dies, Korah und seine ganze Rotte, nehmt für euch Räucherpfannen und tut morgen Feuer hinein und legt Räucherwerk drauf vor dem Herrn. Und der Mann, den der Herr dann erwählt, der ist heilig. Ihr beansprucht zu viel, ihr Söhne Levis. Und Mose sprach zu Korah, hört doch, ihr Söhne Levis. Und jetzt kommt der Vers, den Gott mir da gezeigt hat. Ist es euch zu wenig, dass euch der Gott Israels aus der Gemeinde Israels ausgesondert hat, um euch zu sich nahen zu lassen, damit ihr den Dienst an der Wohnung des Herrn verseht und vor der Gemeinde steht, um ihr zu dienen? Ist euch das zu wenig? Er sagt, Gott hat euch eine besondere Stellung unter all denen gegeben. Gott hat denen sogar unter den Leviten noch eine besondere Stellung gegeben. Und Mose fragt, ist euch das zu wenig? Er hat dich und alle deine Brüder, die Söhne Levis, samt dir zu ihm nahen lassen und nun begehrt ihr auch das Priestertum? So, und als ich das hörte, sagt Gott mir, jede Art von Dienst ist von mir gegeben, also die du hast, ist von mir gegeben und es ist ein Privileg. Dann dachte ich so, Gott, ich sehe das aber nicht als Privileg, weil ich habe keinen Bock da drauf. Ne? Und das war genau der Punkt. Diese Leute haben ihren Dienst, den sie hatten, nicht als Privileg gesehen. Sie konnten der Gegenwart Gottes näher kommen als all die anderen Leute. Aber sie haben das nicht als Privileg gesehen. Genauso habe ich das Übersetzen und vor allem das Gitarrespielen nicht als Privileg gesehen, das Gott mir anvertraut hat. Und deswegen war mir das auch zur Last geworden. Das ist die zweite Sache, die Gott mir gezeigt hat. Alles, was ich nicht als von ihm gegeben, als ein Privileg ansehe, das werde ich verachten. Ich habe das Übersetzen verachtet, weil ich wollte. Warum? Weil ich so von mir selbst eingenommen war und nur an mich gedacht hatte, weil ich lieber im Reihen sitzen wollte und empfangen wollte. Und wollte, dass Gott mich verändert. Ich wollte aber nicht dienen für die anderen. Das ist ja das Gegenteil von Selbstverleugnung. Jeder Dienst, den Gott uns gibt, ist ein Privileg von Gott und es ist eine Möglichkeit, wo wir uns selbst verleugnen können. Jedes Mal, wenn wir uns selbst verleugnen, wird eine Kraft freigesetzt, die den Teufel in unserem Leben besiegt, die Gott erlaubt, in uns etwas zu tun. So, es war völlig bescheuert, mir zu denken, wenn ich jetzt hier diene, in dem von Gott gegebenen Dienst, dass ich dann irgendwas verpasse. Hallo? Ja, ich verpasse höchstens etwas, wenn ich in einem mir selbst erwählten Dienst diene. Den wird Gott auch nie erretten oder erlösen oder von dem Fluch der Arbeit befreien. Okay, ich habe Buße getan und seitdem, das ging einfach. Seitdem macht mir Übersetzen Spaß und tatsächlich, seitdem ist was passiert, was vorher noch nie war. Ich kann die Predigt während des Übersetzens hören. Das ging vorher noch nicht. Ich habe gemerkt, dass ich was mitkriege. Okay, das war gut. Ja. Aber Gott hat mich sehr streng ermahnt durch diesen Vers. So, ich habe es nicht als Dienst gesehen. Und ich hatte das erst nur auf diese zwei Sachen bezogen, aber auf mein Arbeitsleben ist es genauso. Sobald ich mit Verachtung irgendeine Arbeit angehe, wird die Arbeit automatisch ekelhaft für mich. Was hat mir das auch beim Müll raustragen gezeigt? Jeder verachtet es, Müll rauszutragen. Jeder Mensch, glaube ich, jeder Mensch auf dieser Welt verachtet es, Müll rauszutragen. Pampers wechseln, manche, ja, oder genau, Pampers wechseln oder sowas. Ne? Also jeder verachtet es im Winter, wenn es regnet und kalt ist, den Müll rauszutragen. Vor allem, wenn die Mülltonne dann noch da nicht direkt neben der Haustür steht, sondern ein bisschen weiter. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum Müll raustragen eklig ist. Weil es jeder verachtet. Und die Art und Weise, unsere Haltung, mit der wir der Arbeit begegnen, die entscheidet viel mehr, wie viel Stress uns die Arbeit wirklich macht. Gott hat mir danach gezeigt, dass ich eigentlich noch nie im Leben, oder dass ich zumindest seitdem ich an der Schule arbeite, diese Arbeit noch nie wirklich gerne gemacht habe und nie wirklich mit Achtung gemacht habe. Ich bin nie wirklich mit einem positiven Gedanken an die Arbeit gegangen. Ich dachte, okay, früh aufstehen, okay, arbeiten. So. Und so ging das den ganzen Tag. Und Weihnachten sagt Gott mir, dass diesen Vers mit dem, ich verkündige euch große Probleme bzw. große Freude. Ne? Und Gott fragt mich so, na, wie ist es bei dir? Bock auf Probleme oder Bock auf Freude? Ne? Gott zeigt mir kurz vor irgendwann um die Weihnachtszeit im Dezember zeigt Gott mir diesen Vers. Ne? Jeden Dienst, den ich nicht mit Ehrerbietung oder mit Achtung, den ich mit Verachtung mache, jeden Dienst, den ich verachte, jede Art von Arbeit, die ich verachte, wird ekelhaft, automatisch ekelhaft für mich und kann sogar dazu führen, dass ich mich gegen Gott erhebe. Gott hat mir gezeigt vor Weihnachten, dass ich die Arbeit nicht mag, weil ich meine Vorgesetzten nicht ehre, weil ich die verachte in irgendeiner Weise oder ich ehre nicht die Position, die sie haben, ja, und wo ich mich unterordnen muss. So, jeder muss sich seinem Chef unterordnen. Das ist so. Ja. Christen haben ja besonders ein Problem mit Unterordnung, weil ja so viel Missbrauch damit getrieben wird. Aber irgendwie hat kaum einer Probleme, sich seinem Chef zu unterordnen, weil er weiß, er wird sonst gefeuert. Sehr einfach, so jeder lernt das. Ich tue lieber, was mein Chef von mir will, oder ich suche mir eine andere Arbeit. Ja, Gott ist das auch so. Ja. Gott ist ein bisschen gnädiger und barmherziger als der Chef meistens. Okay, Gott zeigt mir all diese Sachen und ich habe noch nicht so gemerkt, dass das im Grunde alles auf eine Sache hin abzielt. Und am ersten oder zweiten Tag in diesem Jahr wache ich auf mit einem einzigen Gedanken: Du wirst dieses Jahr keinen negativen Gedanken mehr denken. Und ich dachte so, oh Gott, das klingt so ein bisschen nach positives Denken oder irgendeine andere Sekte oder so ein Quatsch. Ne? Und ich habe mich gewundert, was macht dieser Gedanke in meinem Kopf? Ne? Und der blieb den ganzen Tag und ich habe darüber nachgedacht und ich bin zum Schluss gekommen, es gibt wirklich keinen Grund für mich, einen negativen Gedanken zu denken. Weil jedes Mal, wenn ich einen negativen, das liegt nicht daran, dass ich jetzt irgendwie nicht mehr mit den Füßen auf dem Boden stehe oder mit beiden Beinen im Leben stehe. Es liegt auch nicht daran, dass ich irgendwie abgehoben bin oder rumlaufe und alles ist super. Nein, es ist nicht alles super. Hallo? Ja? Ich bin der Letzte, der sagt, dass alles toll ist. So, und jeder, der halbwegs normal im Leben steht, weiß, dass diese Welt nicht super ist, dass diese Welt nicht toll ist, dass die meisten Leute hassen sich und kritisieren sich und richten sich und sind misstrauisch und verurteilen sie. Bei Christen ist es genauso. Ja? Ich weiß das alles. So, ich weiß auch, dass ich da nicht viel besser bin. So, ja, aber wie kann ich denn sagen, wie kann ich dann so bescheuert sein und sagen, ich werde nicht Negatives mehr denken? So, ich habe gemerkt, dass negative Gedanken der Furcht mir mein ganzes Studium zur Hölle gemacht haben. Und sobald ich die raus hatte, war das Referendariat schon viel angenehmer. Es war nicht Spaß, ja, aber es war angenehmer. So, ich habe gemerkt, dass negative Gedanken wie Kritik oder jemanden, einen Menschen verurteilen, sofort dazu führt, dass ich mit diesem Menschen nicht mehr zusammen sein möchte. Dass ich keinen Bock habe, mit dem rumzuhängen. So, die Gedanken bewirken, dass es ekelhaft wird, dass die Freude weg ist. Ich habe gemerkt, dass sobald ich irgendeine Form von Arbeit oder Dienst verachte, mir der Dienst ekelhaft wird und ich keine Lust mehr habe auf den. Und interessanterweise sitzt das so tief, ja, sobald jeder von uns irgendetwas tun muss, worauf er keine Lust hat, ohne dass ihr was machen müsst, ist der Gedanke da, oh, jetzt muss ich das schon machen. Ja, okay, dann ist es schnell hinter dir. Ne? So. Diese Gedanken, die lauern da irgendwo in unserem Unterbewusstsein, ja, und sie werden sofort getriggert, ausgelöst, sobald die Sache nur da ist und wir uns nicht dagegen wehren. Ne? Okay, tut alles, ob ihr esst oder trinkt, alles, was ihr tut, tut zur Ehre Gottes. Jeder kennt diesen Vers. Jeder hat den schon wahrscheinlich 100 Mal gehört. Ja? Aber wie brechen wir das richtig? Ich möchte euch heute hier sagen, wie man das richtig praktisch macht im Alltag. Ja? Und ich wache da auf mit diesem komischen Gedanken, mit diesem heretischen Gedanken, du wirst keine negativen Gedanken mehr denken ab heute. Ja, aber die Welt ist doch so in Sünde. Die Welt ist doch so in Sinn und der Leib Christi, der ist so am Boden und die Christen machen alles so komische Sachen. Wie kann ich da nicht keine negativen Gedanken mehr denken? Wie ist das möglich? Und ich bin ja, mein Leben ist ja so ein Durcheinander. Wie kann ich da keine, ich habe nicht gesagt, dass ich diese Sachen alle verleugne. Ja. Ich habe nicht gesagt, dass ich irgendwie in Unwahrheit gehe und in einem Fantasieland lebe. Nein. Aber wozu ich mich entschlossen habe, an dem Morgen, das war ein Experiment, so, ja, ich kann euch jetzt sagen, dass es funktioniert hat. Ich werde das ausprobieren. Sobald ein negativer Gedanke kommt über eine andere Person, ich werde ihn gefangen nehmen. Sobald ein negativer Gedanke kommt über das Müll raustragen, ich werde ihn gefangen nehmen. Sobald ein negativer Gedanke kommt über meine Arbeit oder über irgendetwas, was ich tue, ich werde mich weigern, diesen zu Ende zu denken. Ja, aber warum kann ich das machen? Warum kann ich das machen als Christ, ohne dass ich bescheuert bin? Das hängt ganz davon ab, wie sehr ich an Gott glaube. Glaube ich, dass Gott so groß ist, dass all die Probleme, die mir erlauben, negative Gedanken zu denken, ja, weil wir denken ja negative Gedanken nur, wenn irgendwo ein Problem da ist, Bruder so und so sündigt und macht völligen Blödsinn, oder ich selber, und dann fange ich an, darüber nachzudenken, und meine Gedanken darüber werden zu 99% sein, warum macht er das und was kann man tun, damit er das nicht macht und alles kommt, alle möglichen, was wird das bewirken, was werden die anderen Leute denken, ja, dieser ganze Haufen an Gedanken, der in diese Richtung geht. Und meistens ist kein einziger Gedanke dabei, wie wird Gott dieses Problem lösen? Gott ist doch allmächtig. Bestimmt findet Gott einen Weg. Meistens, diese Gedanken tauchen dann gar nicht auf. Ja? Wir fangen mit so ein paar Sorgen an und die werden immer größer und die werden zu Ängsten und wir malen uns alles aus im Kopf. Jedes Mal, wenn wir sowas denken, dann spielt unsere Vorstellungskraft auch noch schön mit. Und wir haben gar keinen einzigen Gedanken dran, dass Gott allmächtig ist, dass Gott noch niemals Depressionen hatte. Gott hat sich auch noch niemals auch nur eine Sorge gemacht. Ja. Und Gott ist noch nie verzweifelt an irgendeinem Problem. So, diese Gedanken haben wir interessanterweise nicht. Ja. Beides ist wahr. Natürlich ist das Problem wahr, aber es ist auch wahr, dass Gott allmächtig ist. Und die Frage ist, von welchen Gedanken lasse ich mich beherrschen? Lasse ich mich davon, habe ich im Kopf, dass Gott allmächtig ist und dass Gott einen Weg finden wird? Ich werde keinen Weg finden, hallo? Jeder, der denkt, dass er irgendwie einen Weg finden wird, der ist total verführt und der braucht es gar nicht erst versuchen, der wird voller negative Gedanken sein und der wird seine Arbeit nicht mögen. Ja. Ich denke nicht im Geringsten, dass ich irgendwie eine Lösung finde, bei keinem Problem mehr. Ich denke jederzeit, dass in Korinther schreibt Paulus, die dem Herrn anhängen, sind ein Geist mit ihm. Mein Geist ist mit dem Geist Gottes verbunden. Paulus schreibt interessanterweise genau im gleichen Brief, dass wir haben den Sinn Christi. Ich habe den Verstand, das Denken, die gleiche Ausrichtung wie Christus. Das bedeutet, ich kann den Verstand von Christus anzapfen. Und Christus ist ziemlich schlau. Und er hat die Welt gemacht. Er weiß, wie das alles funktioniert. Der ist ziemlich schlau. Christus ist der beste Lehrer. gibt keinen besseren. Christus ist der beste Fließbandarbeiter, gibt keinen besseren. Christus ist der beste Ingenieur, Christus ist der beste was auch immer. Er kann alles am besten. Ja. Es gibt nichts, was Gott nicht kann. Und wenn ich glaube, dass ich das irgendwie kann, dann bin ich verführt. Aber wenn ich weiß, ich kann den Verstand Christi anzapfen, oder einfacher gesagt, Gott kann mir eine Idee geben, wie ich dieses Problem löse, ja? Dann brauche ich mir keine Sorgen zu machen um all meine negativen Gedanken. Weil jedes Mal, wenn ich in Sorgen verfalle, wenn ich darin verfalle, mir das Problem allein in meiner Kraft lösen zu wollen und mir den Kopf zerbreche, werde ich gefüllt mit all diesen negativen Gedanken. Das Problem wird schlimmer, als es ist. Ich werde nicht wirklich was bewirken können in dem Moment. Ja? Und ich leide nur unnötig. Ich leide nur unnötig. Stattdessen kann ich darauf vertrauen, dass Gott mir zu seiner Zeit die Idee geben wird. Und das funktioniert. Das funktioniert wirklich. Es funktioniert im alltäglichen Leben. Ja? Dass Gott einem zu seiner Zeit wird er dir die Idee geben. Wenn wir es schaffen, all das negative Zeug rauszukriegen aus unserem Gehirn. Weil das ist, diese ganzen negativen Gedanken, die wir haben, ist das Haupthindernis, um den Sinn Christi zu haben. Um Gottes Verstand anzuzapfen oder um die Weisheit Gottes zu bekommen. Und Gott wird sie geben, das ist nicht das Problem. Ne? Aber erkennen wir sie, wenn er sie gibt? Sind wir in der Lage, sie zu empfangen? Wir sind es nicht. Wenn wir voller Kritik sind, wenn wir immer nur das Negative sehen, ihr könnt es vergessen, ihr werdet Gottes Stimme nicht hören. Niemals. Ihr werdet Gottes Stimme nur hören, wenn Gott solche Sachen macht, wie euch in einen Unfall verwickeln oder euch so richtig in den Hintern tritt, ja, durch irgendwelche Lebensumstände. Das ist meistens ist das Gottes letzte Chance, so irgendwie unsere Aufmerksamkeit zu kriegen. All die negativen Gedanken, die wir haben, Eifersucht, Kritik, Richten, Gedanken, dass ich richtig sein muss, alle diese Ausprägungen von Stolz oder Härte, Unbarmherzigkeit, vor allem Verachtung, ja? All diese Gedanken bewirken, dass uns die Arbeit ekelhaft wird und sie bewirken, dass wir nicht wirklich mit Gott eins sind oder dass wir nicht wirklich das Gefäß sind, durch das Gott kommen kann. Und das ist, was ich herausgefunden habe, das Haupthindernis, was uns das alltägliche Leben ekelhaft macht. Ich habe jetzt herausgefunden, wie wache ich morgens auf? Ja? Ach, wieder aufstehen zu früh. Ach, so, ne? Jetzt habe ich die Schüler, meine Güte, die nerven mich so furchtbar. Ja? Wenn ich diese Gedanken nicht aus meinem Gehirn ausräume, wir sind die meisten von uns, wenn wir ehrlich sind, wir sind so aufgewachsen, erzogen worden oder manchmal erzogen worden. Man darf, ne, man muss immer nur aufpassen und negativ sein oder beziehungsweise misstrauisch sein und so, ja. Wenn wir so aufgewachsen sind oder noch schlimmer, wenn wir dazu angeleitet wurden, so zu sein, dann werden wir morgens aufwachen und der Weg, den der Knabe von klein auf gelernt hat, den wird er später nicht so einfach verlassen, sagt die Bibel. Ja, keinem von uns, ich glaube nicht, ich hoffe, dass unsere Kinder die Ersten sind, bei denen das Realität wird, aber bei uns, bei keiner von uns wurde als Kind schon beigebracht, du musst aufpassen, was du denkst. Du musst deine Gedanken disziplinieren. Nicht jeder Gedanke, den du denkst, kommt von dir. Ein paar kommen von Gott und eine ganze Menge kommen vom Teufel, beziehungsweise von seinen Dämonen. Ja. So. Und was mache ich mit all dem Zeug, was der Teufel mir eingibt und womit der Teufel mich füllt und mit all den Bildern in meiner Vorstellungskraft, die der Teufel mir gibt, die mein ganzes Unterbewusstsein füllen, von dem ich hier oben gar nicht wirklich was mitkriege, was aber viel mehr mein Verhalten steuert als all meine bewussten Gedanken, die mir bewusst sind. Ja. Sogar unsere Gefühle steuern unser Verhalten mehr, beeinflussen unser tatsächliches Verhalten mehr als unsere Gedanken. Ja. Nur mal so. Ganz zu schweigen von den ganzen Bildern, mit denen wir gefüllt sind. Okay. Wir wurden nicht so trainiert, dass wir gesagt haben, der Gedanke, der ist von unten, der ist von Gott. Ja? Wir wurden nicht so trainiert. Ich hoffe, dass, also mein Kind wird so trainiert werden, soweit Gott mir Gnade dafür gibt, das umzusetzen. Ja? Und ich hoffe, dass ihr das auch macht bei euren Kindern. Aber bei uns wurde das nicht so gemacht. Und das hat zur Folge, dass die meisten von uns in ihrem Verstand und in ihrer Vorstellungskraft völlig passiv sind. Und was reinkommt, ja, das ist halt drin, ne? So, irgendwie jedes Mal, wenn ich die Person sehe, mag ich die nicht. Ich mag die Person nicht. Es ist halt so. Nein, es ist halt nicht so. Ja? Du hast da nur eine offene Tür für den Teufel und der bewirkt das in dir. Und solange du dich nicht dagegen entscheidest, solange du nicht, wie Paulus das in 2. Korinther 10, Vers 5 sagt, den Gedanken gefangen nimmst oder gegen die Vernunftschlüsse kämpfst, ja? Wisst ihr, Logik klingt immer sehr vernünftig. Ja? Aber Logik kann uns sehr leicht reinlegen. Der kommt doch aus Nazareth. Wie kann der behaupten, er kommt von Gott? Das ist Logik. Ja? Haben die Leute alle über Jesus gesagt. In Johannes 6 und so. Der kommt doch aus Nazareth. Was will der denn? Ja? Oder als wie kann jemand, der von Nazareth, der in Nazareth aufwächst, wie kann der Erretter sein? Sagt die Logik eben. Ja? Sie haben alle gesehen, aha, Jesus, seine Eltern haben alle in Nazareth gelebt. Nein, das geht ja gar nicht. Guck doch, lies doch die Bibel, geht gar nicht. Ja? Haben die alle gesagt. Das ist Logik, das sind Vernunftschlüsse. So. Ein Schriftsteller sagte mal, Logik ist schön und gut, aber manchmal muss man aussteigen und zu Fuß weitergehen. Ja? Und wir müssen einfach unseren Verstand demütigen. Und die Logik, die für uns so logisch scheint, ist nicht immer die Logik Gottes. Ja? Weil uns manchmal meistens entscheidende Teile des Puzzles fehlen. Und unsere Gedanken sind nicht Gottes Gedanken. Und Gottes Gedanken sind höher als unsere Gedanken. So, deswegen müssen wir sehr aufpassen mit unseren Gedanken. Und wir sind alle so aufgewachsen, dass wir ungefiltert, ja, alles hier reinlassen. Und Gedanken können nur aus drei Quellen kommen. Von uns selber, vom Teufel und von Gott. Und wir filtern nicht nach diesen drei Quellen. Woher kommt das? Ja. Okay. Und das ist sozusagen der Hauptgrund. Das ist das, was uns unser alltägliches Leben zur Hölle macht. Es ist gar nicht so sehr die Arbeit an sich. Ja. Ich habe zum Beispiel festgestellt, es gibt Leute, die machen total gerne praktische Arbeit. So, die lieben das richtig. So. Ich mochte das nie. Ja. Immer habe ich festgestellt, nee, es gibt Leute, die mögen das. Es gibt Leute, für die ist das voll schlimm, wenn die hinsetzen und was durchrechnen müssen oder so. Dann haben die voll die Panik und so. Oh, nee, das ist für mich nicht schlimm. Das mache ich viel lieber als praktische Arbeit. Ja. So, Gott hat uns alle in gewisser Weise verschieden geschaffen. Und ich bin sehr froh, dass es Leute gibt, die praktische Arbeit gerne machen. Ja. Aber das zeigt andererseits auch, dass es nicht so sehr die Arbeit ist, die an sich ekelhaft ist oder nicht ekelhaft ist, sondern es zeigt, dass es vielmehr meine Einstellung ist. Leute, die gerne praktische Arbeit machen, die denken nicht so wie ich über praktische Arbeit. Die denken, oh cool, jetzt kann ich was bauen. Die denken da viel positiver drüber. Leute, die es nicht mögen, irgendeine Sache zu durchdenken oder irgendein Problem, logisch irgendein mathematisches Problem zu lösen, die denken nicht so wie ich auch. Die sehen das nicht als Herausforderung, sondern die sehen das so, Hilfe, lass mich in Ruhe damit. Ja? So, jede Arbeit, die ihr mögt, alles, was ihr tut, was ihr mögt, darüber denkt ihr nicht negativ. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ja. Und alles, was ihr nicht mögt, da sind schon, bevor ihr das nur angefangen habt zu tun, ist euer Kopf schon voll mit allen möglichen negativen Gedanken. Und diese negativen Gedanken verhindern, dass wir es wirklich zur Ehre Gottes tun. Der wirkliche Weg ist, wenn wir die Sache lieben und ehren oder verehren. Jesus hatte, ein Mann Gottes sagte mal, Jesus hatte eine Fähigkeit, selbst die banalsten Alltagsprobleme zu einem Meisterstück zu machen. So, Jesus muss die Steuern zahlen. So, wie löst Jesus das Problem? Er schickt Petrus raus, der einen Fisch fängt, der im Bauch Geld hat. Das ist ziemlich cool, oder? Ja. Jesus hatte nicht Depressionen gekriegt. So, wo nehmen wir jetzt das Geld? Wo ist Judas? Judas hat doch unsere Geldbörse. Holen wir schnell Judas, dann können wir die bezahlen. Also, nein, Jesus hat eine Art und Weise, eine Genialität, die er nicht in sich selbst hatte, weil er sagt, ich tue nichts ohne Gott. Ja? Diese geniale Idee, genau Petrus dahin zu schicken, und da, wo gerade dieser Fisch vorbeikommt, der irgendwie zufällig mal sich da verschluckt hat, an einem Geldstück, ja? Das war Gottes Idee. Jesus sagt, ich kann nichts aus mir selbst tun. Und weil Jesus so gelebt hat und eins war mit Gott, den Sinn Gottes hatte, ja, mit die Ideen Gottes hatte, hat er so gelebt, dass sein langweiliger Alltag nie langweilig war. Und interessanterweise hat Jesus nicht einmal auf die gleiche Art einen Menschen geheilt. Manchmal hat er das nur durch ein Wort, durch Hände auflegen, manchmal hat er das durch Anspucken getan, manchmal hat er das durch irgendwelche Erde, ja, irgendwelchen Lehm vom Boden da aufschmieren getan und durch alle möglichen Sachen. Ja. Jesus hatte die Fähigkeit, aus dem normalen Alltag etwas Geniales zu machen, ein Meisterstück zu machen. Und diese Fähigkeit, das ist Gott, weil Gott ist der Kreator, der Schöpfer. Gott ist der einzige, C.S. Lewis sagt immer, Gott ist der einzige wirklich Kreative. Und alle Kreativität, die irgendein Künstler oder irgendein Mensch hat, ist im Grunde nur die Kreativität, die Gott ihm von sich selbst abgibt. Oder die Gott durch ihn, wo er Gott durch sich fließen lässt. Ja. Und dann ist mir eine interessante Sache eingefallen. Nee, egal, das zählt nicht. Aber dann habe ich darüber nachgedacht, das ist wirklich wahr. Ja. Gott ist der einzige Schöpfer. Wenn Menschen versuchen, kreativ zu sein, ohne dass sie auf Gottes Ideen sich verlassen, dann entsteht immer was, dann ist es eine destruktive Kreativität, die keine echte Kreativität ist. Es ist dann eine Kreativität, die rein verneinend ist. Okay, ich möchte was ganz Neues machen. Unsere Band soll so klingen wie keine andere Band. Also machen wir nicht das. Und wir machen nicht das. Und wir machen nicht das. Das ist eine Kreativität, die nur verneinen kann, Sachen, die es schon gibt. Aber die nicht aus sich selbst irgendwas völlig Neues entdecken kann, was noch kein Mensch vorher entdeckt hat. Die Kreativität ist nur von Gott. Diese verneinende, falsche Kreativität, das ist, was der Teufel macht. Ja. Er nimmt Gottes Geschöpf und macht es hässlich. Ja. Er ist selber von dem schönsten Geschöpf zum hässlichsten geworden. Von dem Engel des Lichts zum Teufel. So, und in dem Maße, wie ich mit Gott eins sein kann und wie ich Gott durch mich kommen lassen kann, das ist, was wir hier so oft hören, ja, dass wir ein Gefäß für Gott sind. Dass wir haben diesen Schatz in jedem Gefäß. Wir haben den Sinn Christi. Das ist die Möglichkeit, wie Gott in uns reinkommen kann und unseren stinknormalen Alltag so erretten kann, unsere Arbeit erretten kann von diesem Fluch der Mühe und Last, dass es uns Spaß macht und dass alles, was wir anpacken, zu einem Meisterstück wird. Schlagt mal bitte 1. Samuel 18, 14 auf. Es gibt drei Leute in der Bibel, die haben das wahrscheinlich mehr als alle anderen Männer Gottes so erlebt. Ja? Zum Beispiel, man kann ein großer Mann Gottes sein und trotzdem nicht so viel Spaß haben. So wie Elia zum Beispiel. Ja? Der hatte Depressionen und nicht immer Spaß. Aber es gibt drei Leute, oder Jakob, ne? Wo Jakob war von Gott geliebt und Jakob hat alle möglichen krassen Sachen mit Gott erlebt, aber wo Jakob vor Pharao steht, kurz vor Ende seines Lebens, sagt er, ich habe ein hartes und schreckliches Leben gehabt. Ich habe nicht gemerkt, dass Gott mich die ganze Zeit liebt. Wusste ich nicht, wo das mir Pharao gesagt hat. Ja? Aber ich habe die ganze Zeit nur Mühe gehabt in meinem Leben. Ja? Aber obwohl er ein Mann Gottes war, den Gott sehr geliebt hat, hat er nicht dieses Geheimnis entdeckt. Aber es gibt drei Leute, das sind Josef, David und Daniel, die dieses Geheimnis entdeckt haben. Und die es geschafft haben, alles, was sie angepackt haben, hat funktioniert und ist so zu einem Meisterstück geworden, ist richtig gut geworden. In 1. Samuel 18, 14, da lesen wir, und David hatte auf allen seinen Wegen gelingen, und der Herr war mit ihm. Und Vers 15, als nun Saul sah, dass ihm alles gelang, scheute er sich vor ihm. Ja. Das ist interessant. David hat nirgendwo gelernt, wie man zum Beispiel Krieg führt. Er ist nicht in die Kriegsschule gegangen, wie Sauls Soldaten. Ja. Seine einzige Schule war mit übernatürlicher Art und Weise einen Bären Löwenplatz zu machen, mit übernatürlicher Art und Weise durch Gottes Eingreifen einen Löwenplatz zu machen und durch übernatürliche Art und Weise einen Riesenplatz zu machen. So, daraufhin, was macht Saul? Saul stellt ihn als einen Obersten in seiner Armee ein. Er muss jetzt kämpfen gegen die Philister. David hat keine Ahnung von Taktik und von Waffen und von all diesen Sachen. Ja? David hat keine Ahnung, er hat das nicht gelernt. Aber gelesen in Vers 6, es geschah aber, als sie heimkamen, als David von der Schlacht der Philister zurückkehrte, dass die Frauen aus allen Städten Israels mit Gesang und Reigen dem König Saul entgegengingen, mit Tamburin, mit Jubel, mit Triangeln, und die Frauen sangen im Reigen und riefen, Saul hat seine Tausende geschlagen, David aber seine Zehntausende. Aha, ohne dass er es gelernt hatte. Da ergrimmte Saul sehr, und dieses Wort missfiel ihm, und er sprach, sie haben den David 10.000, geben mir nur 1.000, es fehlt ihm nur noch das Königreich. Und Saul blickte neidisch auf David von jenem Tag an und forthin. Ja, und dann weiter. Und am Ende sieht Saul, alles, was der Typ macht, das klappt. Obwohl er das nirgendwo gelernt hatte. So, warum? Weil er selber so toll ist? Nein. Weil er ein Gefäß ist für Gott. Und weil Gott bei David einer der wenigen Männer war, wo Gott in all diesen Bereichen durchkommen konnte. Ja. Das ist purer Wahnsinn. Jemand, der noch nie gekämpft hat, sagen, hier, du hast diese Division Soldaten, mach mal den Schlachtzug da. Das ist, ja, Selbstmord. Aber David hat das nicht selber gemacht. David hatte Gottes Ideen und Gottes Kreativität, und David wusste, wie man das anzapfen konnte. Ja. Anderes Beispiel, 1. Mose 39, Josef. Ja. Josef wird verkauft als Sklave. Was passiert? Nach kürzester Zeit wurde er über alle Sklaven gesetzt, weil Potiphar sah, dass sobald Josef irgendwo was die Verantwortung für was hatte, läuft das super, läuft es besser. Und er sah, das bringt seinem ganzen Haus einen Nutzen. Na? Alles, was er machte, klappte. Ja, habe ich hier. 1. Mose 39, Vers 3 und 23. Und als sein Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr in seiner Hand alles gelingen ließ, was er unternahm, da fand Josef Gnade in seinen Augen und durfte ihn bedienen. Und er setzte ihn zum Aufseher über sein Haus und gab alles, was er hatte, in seine Hand. Im Gefängnis, jetzt, also 23, jetzt ist Josef im Gefängnis. Ja. Obwohl Josef alles super gemacht hat, sorgt Gott selber dafür, dass er in den Knast kommt. Okay? Josef ist im Knast. Jetzt wäre doch wirklich der Punkt, wo Josef mal ein paar negative Gedanken reinlassen könnte. Ne? Wieso macht Gott das? Gott hat mir doch diese Prophetie gegeben, ich werde das und das und das sein. Jetzt bin ich hier im Knast. Das sah doch so gut aus im Haus des Potiphar, ich habe doch Karriere gemacht. So, ja. Und glaubt ihr, Josef hätte im Knast so gut seine dortige Arbeit verrichtet, wenn er diese negativen Gedanken hätte? Glaubt ihr, jemand, der depressiv ist, der voller negativen Gedanken ist, der wird seine Arbeit so erledigen? Niemals. Hier steht, aber in 21, aber der Herr war mit Josef und verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. Und der Kerkermeister gab alle Gefangenen, die im Kerker waren, in Josefs Hand, und alles, was es dort zu tun gab, geschah durch ihn. Der Kerkermeister kümmerte sich nicht im Geringsten um irgendetwas, das Josef in die Hand nahm, denn der Herr war mit ihm und der Herr ließ alles gelingen, was er tat. Und Daniel lesen wir jetzt nicht, Daniel war genau das Gleiche. Ja, genau das Gleiche. So, das zeigt uns, dass so etwas tatsächlich möglich ist. Wenn die Frage ist nur, sind wir bereit mitzumachen mit Gott? Ja. Aber wenn wir so leben, dann zeigen wir den Menschen tatsächlich, dass es eine Möglichkeit gibt. Ja. Und es ist interessant, wenn man sich mal die ganzen Nobelpreisträger durchschaut, die irgendwelche bahnbrechenden Erfindungen gemacht haben. Die meisten haben, bei vielen war es so, sie haben eine Idee gekriegt, irgendetwas zu tun, eine Eingebung, wo sie selber nicht wussten, wo die herkam. Natürlich kam die von Gott. Ja. Gott hatte Gnade mit der Menschheit und hat gedacht, so, wir lassen die Menschen jetzt mal, was weiß ich, dies und das entdecken. Ja, um ihnen das Leben ein bisschen leichter zu machen. Ja, sie wussten, manchmal war es einfach nur ein Einfall und es war da. Ja. Bei anderen war dem Herrn Röntgen, der die Röntgenstrahlen erfunden hatte, sagt er selber, ich weiß nicht, warum ich diese Folie da um meine Apparatur machte, ich weiß nicht, warum ich das tat. Aber er macht es einfach, er wusste nicht, warum er das macht. Sagt er selber. Und das Ergebnis war, dass er seine Knochen sehen konnte, dass er die Röntgenstrahlen entdeckt hatte. Und ich habe in der Geschichte viele Leute, Christen oder Nicht-Christen, egal, gefunden, die es, es gibt einige wenige Christen, die tatsächlich so wie Daniel, Josef oder David in dieser Hinsicht im Arbeitsleben gelebt haben, die bahnbrechende Erfindungen gemacht haben, weil Gott sie ihnen eingegeben hat, ohne dass sie irgendwas gelernt haben oder so. Ja. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Wer will, kann das alles bei Wikipedia nachlesen. Ja, da gibt es, es funktioniert auch heute noch. Es funktioniert nicht nur, das ist, was ich sagen will. Ja. Und selbst wenn ihr keinen Glauben habt für solche krassen Sachen, wir können doch das Experiment versuchen, das in unserem Alltagsleben anzufangen. Wir entscheiden uns, wir werden keine negativen Gedanken mehr über die Dinge denken, die wir nicht mögen. Wir entscheiden uns, wir werden versuchen, so gut wir können, die Dinge zu ehren und nicht zu verachten. Wir entscheiden uns, wir werden unsere Vorgesetzten ehren und nicht verachten. Wir entscheiden uns, dass wir die Sachen, so gut wir es können, gewissenhaft machen. Damit meine ich nicht, dass wir in einen Perfektionismus verfallen, der uns auffrisst. Das ist wieder das Gegenteil, das ist die Verfälschung vom Teufel. Ja. Aber sobald es in unserer Macht steht, machen wir es so gut wir können. Und wenn wir es so gut gemacht haben, wie wir können, dann brauchen wir kein schlechtes Gewissen haben, wenn es einigen Menschen nicht gut genug war. Und ihr könnt das, ich möchte euch herausfordern, ob ihr das, dass ihr das austestet, ob das bei euch auch funktioniert. Ja. Wir nehmen alle möglichen negativen Gedanken. Okay, Furcht ist, glaube ich, eins der Haupthindernisse in dieser Sache. So, Furcht. Furcht ist ja richtig böse. Ja. Den müssen wir rausschmeißen. Aber solche Sachen wie Dinge mit Verachtung tun, Dinge nicht wirklich wertachten oder schätzen, ja, das ist auch übel. Das zeigt, dass wir ein böses Herz haben. Dreimal steht in der Bibel, dass Gott, dass Genuss von Gott kommt. Alles, was wir genießen können, in irgendeiner Weise, ist Gnade von Gott. Paulus schreibt in Timotheus, Gott, der uns alle Dinge zum Genuss darreicht. Zweimal steht im Buch der Prediger, dass wenn jemand etwas genießen kann, dann ist es nur von Gott, nicht weil er reich ist. Ja? Es gibt viele reiche Leute, die können ihren Reichtum nicht genießen. Es gibt viele Leute, die erarbeiten sich Dinge, können das aber nicht, die Früchte ihrer Arbeit nicht genießen. Das ist ein Teil des Fluches. Aber Genuss kommt von Gott. Und Gott wird uns den Genuss geben. Ja? Und ich fordere euch heraus, das auszuprobieren. Wenn ihr das noch nie gemacht habt, auf eure Gedanken aufzupassen, dann wird es schwer. Ja? Es ist wichtig, dass ihr nicht enttäuscht seid, wenn es nur dreimal am Tag klappt, anstatt vielleicht 30.000 Mal, wie es hätte sein müssen. Ja? Dann müssen wir einfach Gott dankbar sein, dass er uns für dreimal Gnade gegeben hat. Ja, weil auch die dreimal, wo es geklappt hat, hätten wir nicht ohne Gott geschafft. Probiert das aus. Ja? Gerade wenn ihr Sachen macht, wenn die ihr nicht machen müsst, die ihr bis jetzt nicht mochtet. Und dann fragt euch selber, habe ich die Sache geliebt oder habe ich sie verachtet? Habe ich meine Vorgesetzten in dieser Sache geehrt oder habe ich sie verunehrt? Habe ich die Sache mit Respekt angegangen oder nicht? Habe ich Angst gehabt oder nicht? Ja? Was geht, wenn ihr euch jetzt irgendeine Sache vorstellt, die ihr überhaupt nicht mögt, ja? Dann wahrscheinlich werden sofort diese ganzen negativen Gedanken ausgelöst. Habt ihr euch bis jetzt irgendwann mal dagegen gewehrt oder nicht? Ja. Wenn wir uns entscheiden, diese Gedanken nicht mehr zu denken, das alleine löst noch nicht das Problem. Ja. Wer das glaubt, ist verführt. Aber das bringt uns in die Möglichkeit, mit Gott eins zu sein, den Sinn Christi zu haben und Gottes Gedanken zu empfangen für dieses Problem. Und auf diese Art und Weise können wir jedes Problem und jede Schwierigkeit als Herausforderung sehen. Ja. Und wir behalten im Kopf, dass Gott niemals Depressionen haben wird. Niemals. Und ich kann euch versprechen, ja, dass euch euer Leben viel mehr Spaß machen wird. Und ihr müsst nicht mehr von Wochenende zu Wochenende leben und diese komischen 5 Tage da so durchstehen. Ja. Die meisten Menschen, die leben, es gibt verschiedene Arten von Leben. Es gibt pflanzliches Leben, mineralisches Leben, tierisches Leben, menschliches Leben und es gibt das Zoe, das göttliche Leben. Ja. Die meisten Menschen, das hat Gott mir gesagt, leben wie Pflanzen. Die sind wie so ein Baum, der steht sein ganzes Leben lang auf derselben Stelle, kommt nie vom Fleck. Ja. Er macht ein bisschen was Gutes, er gibt ein bisschen Sauerstoff, er saugt aus seiner Umgebung aber sehr viele Nährstoffe aus, so, und irgendwann, wenn keine Nährstoffe mehr sind, die er aussaugen kann, stirbt er da. Ja, und das ist sehr, die meisten Leute leben so, sie gehen 5 Tage die Woche zur Arbeit, machen jeden Tag dasselbe, am Wochenende müssen sie sich besaufen, weil sie es nicht aushalten, oder gehen irgendwie, machen irgendwas anderes, so, um sich zu betäuben, was ich verstehen kann, ja, was ich wahrscheinlich auch machen würde, wenn ich so leben würde. Dann arbeiten sie wieder 5 Tage die Woche, ja, sie kommen noch nicht mal in der Welt irgendwie rum oder so, es ist pure Langeweile und Eintönigkeit. Wo ist der Unterschied zwischen so einem Baum? Wo ist da der Unterschied? Ja. Manche Leute haben ein Leben, das ist wie das Leben eines Tieres. Ein Tier ist nur von seinen Lüsten gesteuert, von seinen Trieben. Ja, die Bibel redet über Menschen, deren Verstand wie der der Tiere ist. In Judas zum Beispiel, aber noch an anderen Stellen, im Römerbrief auch. Ja. Paulus redet da von solchen degenerierten Menschen. Die sehen zwar aus wie Menschen, die sind vielleicht auch halbwegs schlau oder können irgendwas, aber ihr ganzes Ziel ist, ich will meine Lust befriedigen. Wenn du so ein Leben hast, dann bist du, dann unterscheidet sich dein Leben im Grunde nicht viel mehr von dem eines Tieres. Ja. So, aber wir sind dazu, Paulus sagt in Korinther, ihr werdet sterben wie einfach wie normale Menschen. Wir sind sogar dazu berufen, ein Leben zu haben, was sich von anderen Menschen unterscheidet. Paulus sagt in Korinther, ihr werdet sterben wie normale Menschen. Und vielleicht erinnert ihr euch an die Predigt mit diesen kontroversen Versen, über die Jesus zitiert aus dem Psalm, ihr seid Götter. Ja. Wir haben, wenn wir einen göttlichen Schatz, wenn wir den Heiligen Geist in uns haben und wenn wir tatsächlich behaupten, dass wir mit dem Schöpfer, mit dem Kreativen in Verbindung stehen, mit dem kreativsten Wesen, was es je gab, wenn wir tatsächlich behaupten, dass wir eine Verbindung zu dem kreativen Schöpfer haben, sollte sich das dann nicht irgendwie zeigen und unser Leben kreativ machen? Ja, dann sollten wir nicht so. Das sollte uns eigentlich, und Paulus sagt es sehr deutlich, in die Lage versetzen, ein Leben zu leben, was sich abhebt. Ja, was eine andere Qualität hat als nur ein einfaches menschliches Leben. Okay, damit schließe ich. Vater im Himmel, du allein weißt, was in unserem Verstand, in unseren Gefühlen, in unserer Vorstellungskraft, in unserem Unterbewusstsein, in unserem gesamten unsichtbaren Mensch. Du weißt, was sich da im Laufe der Jahre alles abgelagert hat. Und ich bitte dich, dass du mit deinem Staubsauger kommst und den ganzen Dreck wegsaugst. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, auch was, dass du einiges von dem Dreck in unser Bewusstsein bringst, um uns zu zeigen, was für Schimmelpilze wir alles in unserem Unterbewusstsein, in unserem unsichtbaren Menschen mit uns rumschleppen, die uns das Leben zur Hölle machen. Gott, danke, dass du uns von jedem Fluch erlösen kannst. Danke, dass du ein Erretter bist, dass dir kein Problem zu groß ist. Und es ist ja nicht in unserem Interesse, nicht so sehr nur in unserem Interesse, dass wir hier mehr Spaß haben, darum geht es in Wirklichkeit überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass die Leute sehen, dass da ein Gott in Israel ist, dass es da tatsächlich wirklich ein Gott existiert. Und wie sollen sie es sehen, wenn wir leben wie Bäume oder wie Tiere oder wie normale Menschen? Wie sollen sie das erkennen? So Gott, ich möchte dich bitten, dass du all die Herzenshaltung der Missachtung und der Verunehrung und der Verachtung jetzt ins Bewusstsein rufst bei uns, wo wir uns versündigt haben, wo wir einen geistlichen Dienst nicht geachtet haben, wo wir das Herz von Korah hatten und rebelliert haben. Oder wo wir irgendeine Arbeit, die du uns gegeben hast, und damit wir unsere Familie versorgen können, wo wir sie missachtet haben. Ich möchte dich bitten, dass du das jetzt in unser Bewusstsein rufst. Und ich möchte dir gleichzeitig auch danken, dass du uns das vergibst, wenn wir es bekennen und vor dich bringen. Danke, dass du uns diese Herzenshaltung vergibst. Danke, dass du uns vergibst, wo wir mit Verachtung auf das Leben geschaut haben, welches du uns gegeben hast, dass wir es leben dürfen. Vergib uns
all die Kritik. Vergib uns, wo wir nur das Negative gesehen haben. Vergib uns, wo wir immer nur gesehen haben, was der Teufel tun kann und wo wir nicht sehen wollten, was du tun kannst. Vergib uns, dass unser Glaube so klein ist, dass wir dir nicht zugetraut haben, dass du auf eine meisterhafte Art und Weise unseren Alltag genial gestalten kannst. Gott, wir wollen ab jetzt immer diese Möglichkeit in Betracht ziehen, dass du uns einen genialen Einfall geben kannst. Sei es für unsere Arbeit, sei es für unser Zuhause, für unsere Familie oder für was auch immer. Wir erkennen dich an als kreativer, einziger Schöpfer. Du hast Himmel und Erde geschaffen und du bist so kreativ und möchtest das mit uns teilen. Danke, Herr, dass es so etwas wie eigene Kreativität oder so nicht wirklich gibt, sondern dass alles von dir kommt. Lass uns doch zu einem Volk werden, zu Menschen werden, die mit unserem alltäglichen Leben beweisen, dass es da einen mächtigen Gott gibt, einen mächtigen Erretter, der unglaubliche Dinge tun kann, so wie du es durch David getan hast, so wie du all die Heiden durch Daniel verblüfft hast und die sich gewundert haben, woher hat er all diese Weisheit und wieso ist er schlauer als jeder von uns. Und Gott, du sagst auch, dass es nicht funktionieren wird, wenn wir uns selbst verleugnen, wenn wir nur unseren eigenen Vorteil im Sinn haben. Es wird nicht funktionieren, wenn wir nicht im Kleinen treu sind. Danke, dass du uns die Kraft gibst, im Kleinen treu zu sein. Und wenn wir hier rausgehen, lass doch jeden wissen, wo er im Kleinen treu sein kann. Lass jeden wissen, wo er dienen kann, ohne etwas zurückzuerwarten, wo wir geben können, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, so wie du es in der Bergpredigt sagst. Du sagst, alles, was ihr wollt, dass die Menschen euch tun, das tut ihr ihnen zuerst. Und macht das doch zu unserer Haltung. Dann werden wir nie wieder auf irgendeine Sache verächtlich schauen. Danke, Jesus, dass du uns tatsächlich große Freude verkündigst. Danke, dass der Engel damals nicht gelogen hat, Jesus. Auch wenn, vergib uns, dass wir es oft so aussehen lassen, als ob der Engel die Hirten damals angelogen hat. Aber er hat sie nicht angelogen. Es ist tatsächlich große Freude, Jesus. Vergib uns, dass wir das nicht gesehen haben. Danke dafür, Jesus, dass wir dieses Leben leben können. Amen.